Crime and Investigation, dein True Crime Podcast. Warnung: Dieser Podcast thematisiert wahre Fälle, Verbrechen und Ermittlungen und enthält Schilderungen von Gewalt. Dieser Podcast ist ausdrücklich nicht für Kinder geeignet.
Hallo und willkommen beim True Crime Podcast von Crime and Investigation. Hier erzählen wir euch in jeder Folge von einem besonders ungewöhnlichen Kriminalfall. Dabei geht es uns um Täter, Opfer, Betroffene und um die Arbeit von Ermittelnden und Justiz. Spannende True Crime Dokus stehen euch mit Crime and Investigation auch auf dem Bildschirm oder Display rund um die Uhr zur Verfügung. Alles Weitere erfahrt ihr unter www.crimeandinvestigation.de.
Es ist ein äußerst brutaler Angriff. Der Mord an einem Soldaten auf einer belebten Londoner Straße markiert eine neue Art des Terrorismus. Die beiden Täter handeln gezielt und wollen eine einzelne Person auf grausame Weise töten. Doch das alleine reicht den Mördern nicht aus. Sie prahlen mit ihrer Tat vor der gesamten Nation. Sie posieren vor Passanten und behaupten, die Tat sei die Vergeltung für die Tötung von Muslimen durch britische Soldaten. Der Mord an Lee Rigby erschüttert Großbritannien zutiefst.
Der Mord an Lee Rigby. Terrorismus ist in Großbritannien nichts Neues. Von den Bomben der IRA bis hin zu den von Al-Qaida inspirierten Anschlägen am 7. Juli 2005 im Herzen Londons. Die Briten haben Terror in all seinen Formen erlebt. Doch Terrorismus ist nicht statisch. Taktiken und Methoden verändern sich im Laufe der Zeit. Zum Teil durch die verschiedenen Gruppierungen oder als Reaktion auf die Sicherheitsmaßnahmen der Regierung. Terroristen suchen sich Ziele, die leichter anzugreifen sind. Die Ereignisse in Woolwich geben dem Begriff Terroranschlag eine neue Bedeutung. Es ist der 22. Mai, kurz nach 14 Uhr. Ein ganz normaler Tag in London. Tina Nimmer und ihre Tochter fahren durch den Südosten der Stadt. Plötzlich sehen sie zwei Männer, ein zerstörtes Auto und davor einen reglosen Körper. Die Männer halten Waffen in den Händen. Tina steigt aus und fragt Umstehende, ob jemand die Polizei gerufen habe. Sie verneinen. Also tritt sie an die Angreifer heran. Sie schreit sie an, doch die Männer stechen und treten weiter auf das Opfer ein. Sie scheinen geradezu euphorisiert.
Ingrid Loyau-Kennett ist mit dem Bus der Linie 35 auf dem Heimweg. Durchs Fenster sieht sie einen am Boden liegenden Menschen. Einen Mann, der auf und abläuft. Ein Auto, das gegen einen Mast geprallt ist. Und eine Frau, die das Opfer tröstend am Rücken streichelt. Ingrid denkt an einen Unfall. Ein aufgebrachter Fahrer und eine fürsorgliche Frau, die das Opfer bis zum Eintreffen des Krankenwagens beruhigt. Ingrid ist mit erster Hilfe vertraut. Ihr fällt sofort auf, dass der Verletzte in einer ungewöhnlichen Position liegt. Sie steigt aus und nähert sich dem Mann. Doch etwas stimmt nicht. Sie sieht keine gebrochenen Gliedmaßen. Sie überprüft seinen Puls. Der Mann ist tot.
Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell. Zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr tauchen erste widersprüchliche Berichte über einen Vorfall im Südosten Londons auf. In den sozialen Medien kursieren beunruhigende Meldungen. Es gibt kurze Statements von Behörden, aber sonst kaum Informationen. Auf Twitter ist von extremen Gewalttaten die Rede, Enthauptung, Schüsse. Zunächst ist das Bild chaotisch und unklar. Doch in der John Wilson Street in Woolwich sehen die Passanten das ganze Ausmaß der Tat. Den leblosen Körper und daneben zwei Männer mit blutverschmierten Messern.
Die ersten Augenzeugen halten es für einen Autounfall. Ein Mann liegt reglos auf der Straße. Ein Wagen ist gegen eine Laterne gefahren. Doch schnell wird klar, dass sich etwas Schrecklicheres zugetragen hat. Ingrid sieht, dass der Kopf des Opfers mit einer Jacke bedeckt wurde. Dann hört sie die Stimme eines Mannes.
Fass die Leiche nicht an!
Er hält eine Pistole in der Hand. Sein Komplize ein blutiges Schlachtermesser und eine Machete. Ingrid erkennt, das war kein Unfall. Sie beschließt, mit dem Mann zu reden.
Warum?
Fragt sie. Seine Antwort: Weil die britische Armee Zivilisten in muslimischen Ländern tötet.
Es klingt surreal, doch schnell wird klar, dass es um mehr als Mord geht. Es könnte ein Terroranschlag sein. Die Lage wird immer ernster. Nach und nach kommen Details ans Licht, auch die Identität des Opfers. Der 25-jährige Lee Rigby ist Trommler im Royal Regiment of Fusiliers, stationiert in den nahegelegenen Royal Artillery Barracks. Die Täter sind zwei britische Staatsbürger, Michael Adebolayo und Michael Adebowale. Sie haben ihr Opfer gezielt ausgesucht, mit einem Auto angefahren und es dann mit Messern attackiert. Lee Rigby ist auf einer Rekrutierungsveranstaltung im Tower of London. Auf dem Heimweg trägt er einen Kapuzenpullover mit der Aufschrift Help for Heroes und eine Tasche, die Adebolayo später als militärisch bezeichnet. Lee Rigby ist zur falschen Zeit am falschen Ort.
Warum er? Adebolayo erklärt später: Er war der Erste, den wir gesehen haben. Es hätte jeden Soldaten aus Woolwich treffen können. Doch es trifft Lee Rigby. Lee Rigby überquert die Wellington Road und geht in Richtung der Kasernen. Da bemerken ihn Adebolayo und Adebowale und setzen ihren barbarischen Plan in die Tat um. Sie hatten sich gut vorbereitet und am Tag zuvor Messer gekauft. Mit ganz gewöhnlichen Alltagsgegenständen verüben sie einen Mord, der die Familie Rigby erschüttert und die britischen Sicherheitsdienste in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Vor der Tat treffen sich die Männer in einer Wohnung in Süd-London. Sie steigen ins Auto und fahren in die Nähe der Woolwich-Kasernen, auf der Suche nach einem Soldaten. Zufällig fällt ihre Wahl auf Lee Rigby.
Die Angreifer rammen ihn absichtlich mit dem Auto. Als er schwer verletzt auf dem Gehweg liegt, stechen sie mit Messern auf ihn ein. Dann ziehen sie seine Leiche auf die Straße. Die meisten Morde geschehen im Affekt. Ein Stich, vielleicht zwei oder ein paar mehr. Doch diese beiden stellen die Leiche regelrecht zur Schau. Überraschenderweise bleiben die Täter am Tatort. Normalerweise geht es Anhängern der Al-Qaida-Ideologie darum, möglichst viele Menschen zu töten. Doch die beiden Männer greifen gezielt nur eine einzige Person an, obwohl sie die Gelegenheit hatten, weitere zu töten. Stattdessen sprechen sie mit Passanten und scheinen stolz auf ihre Tat zu sein. Ihr Verhalten wird immer verstörender.
Sie erlauben den Schaulustigen, sie zu filmen. Die nehmen, bis die Polizei eintrifft, ihre Botschaften auf. Sie versuchen nicht zu fliehen. Stattdessen senden sie ihren Aufruf an die Öffentlichkeit, unter maximalem Interesse der Medien.
Adebolayo sagt, in ihren Ländern müssten Frauen das Gleiche sehen wie Männer. Er behauptet, dass die Briten niemals sicher sein würden und fordert zum Sturz der Regierung auf. Es ist kein Mord, sondern ein Terroranschlag. Ihre Worte sind von der Al-Qaida-Rhetorik inspiriert. Der Islam gibt klare Regeln für Kriegshandlungen vor, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfeld Gewalt gerechtfertigt sein kann. Doch Extremisten verdrehen diese Schriften. Sie argumentieren, dass ihr Opfer ein Soldat ist und damit ein legitimes Ziel. Ein ausgeklügelter und effektiver Angriff. und die mediale Wirkung ist enorm.
In den Redaktionen herrscht Ausnahmezustand. Es kommt selten vor, dass erfahrene Reporter live im Fernsehen fassungslos sind. Die ersten Bilder vom Tatort sorgen für Entsetzen. Die Mörder inszenieren sich als tapfere Soldaten eines heiligen Krieges. Selbst erfahrene Journalisten verspüren nach dieser Tat Angst und Stress. Diese Männer sind nicht wahnsinnig, sondern voll zurechnungsfähig. Minuten nach ihrer grausamen Tat entschuldigen sie sich höflich bei den Zeugen, die alles mit ansehen mussten. Sie sprechen über Geopolitik und präsentieren ihre eigene Version der Geschichte vom Westen und dem Islam. Eine verstörende, subjektive Rede. Die Mörder von Lee Rigby sind zufrieden. Ihre Botschaft hat die Massen erreicht. Obwohl es so aussieht, als wüssten sie nicht, was als nächstes passiert, folgen sie einem durchdachten Plan. Der Angriff wirkt spontan und unvorbereitet. Als wären sie einfach vorbeigefahren. Lee Rigby wäre zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und sie hätten sich spontan dazu entschlossen, ihn zu töten. Doch der Plan ist raffinierter. Man muss ihn auf mehreren Ebenen betrachten.
Viele aufwendige, hochkomplexe, von der Al-Qaida inspirierte Anschlagspläne sind gescheitert. Je einfacher der Plan, desto effektiver. Großangriffe wie Flugzeuge in Wolkenkratzer zu steuern oder Bomben in der U-Bahn zu zünden, sind heute weitaus schwieriger umzusetzen. Die Sicherheitsbehörden sind besser vorbereitet. Diesmal setzen die Täter auf extrem einfache Waffen. Sie wählen eine einzige Person aus und töten sie grausam. Zuerst rammen sie Lee Rigby mit dem Auto. Dann überfahren sie ihn. Anschließend stechen sie auf ihn ein.
Nach dem Mord rechnen Adebolayo und Adebowale mit einer Konfrontation mit bewaffneten Polizeieinheiten oder dem Militär. Eine Frau in der Menge fragt sie, ob sie auch Unbeteiligte verletzen würden. Adebolayo antwortet: Nein, Frauen und Kinder sind sicher. Geht zur Seite, wenn Polizei und Soldaten eintreffen. Die Täter wissen, dass die Polizei nicht sofort eingreift, sondern auf bewaffnete Verstärkung wartet. Das gibt ihnen 10 bis 15 Minuten. In dieser Zeit hätten sie wahllos Passanten attackieren können. Doch stattdessen sprechen sie mit den Schaulustigen und lassen sich filmen.
Am Tatort sind sich viele Passanten nicht bewusst, was gerade passiert ist. Tina Nimmo bleibt auf der John-Wilson-Straße stehen. Sie sorgt dafür, dass keine Autos über Lee Rigbys Leiche fahren und wartet auf die Polizei. Die Mörder haben nicht die Absicht, Polizisten zu verletzen. Sie wollen erschossen werden. Auf diese Weise werden sie zu Märtyrern. Mit dem Eintreffen der Polizei beginnt die letzte Phase des Angriffs. Doch die Beamten gehen besonnen vor und töten die Täter nicht. Adebolayo und Adebowale werden angeschossen und von der Polizei überwältigt. Ihr Wunsch, als Märtyrer zu sterben, wird nicht erfüllt. Adebolayo und Adebowale kommen ins Krankenhaus. Bevor die beiden jungen Briten verhört werden, untersucht man ihre Vergangenheit und ihr Motiv.
Lee hat seit seiner Kindheit davon geträumt, Soldat zu werden. Er fühlt sich seiner Aufgabe zutiefst verpflichtet und liebt seine Arbeit. Er ist ein Familienmensch und kümmert sich um seine Nächsten. Die Geheimdienste versuchen herauszufinden, was zu diesem brutalen Mord führte. Beide Täter sind seit langem Anhänger extremistischer Ideologien und in radikalen Gruppen aktiv. Sie nehmen an Protesten und Demonstrationen teil. Seit geraumer Zeit gehören sie verschiedenen extremistischen Bewegungen an. Es stellt sich die Frage, warum sie nicht unter Beobachtung standen. Michael Adebolayo ist 29 Jahre alt und Vater von 6 Kindern. Das Jüngste wird nur 4 Tage vor dem Anschlag geboren. Michael Adebowale ist 22 Jahre alt. Sie betrachten sich als Soldaten, nicht als Kriminelle oder Psychopathen. In ihren Augen führen sie einen Kampf zwischen Gut und Böse.
Adebolayo ist der dominierende Part. Er wird in Romford geboren. Seine Familie stammt aus Nigeria. Ursprünglich ist er Christ. Sein Vater arbeitet im Gesundheitswesen. Als Teenager gerät er in Schwierigkeiten. Seine Familie verlässt daraufhin London, um ihn von schlechten Einflüssen fernzuhalten. Auch Adebowale ist ein nigerianischer Christ, der später zum Islam konvertiert. Er stammt aus einer Familie der Mittelschicht. Sein Vater arbeitet für die Hohe Kommission Nigerias. Seine Mutter ist Bewährungshelferin. Er wächst in Greenwich im Südosten Londons auf. Bereits in jungen Jahren hat er Probleme mit dem Gesetz und verbringt als Teenager ein Jahr im Gefängnis wegen Drogendelikten. In jungen Jahren gehören Adebolayo und Adebowale Londoner Gangs an, die als Brutstätten des Extremismus gelten. Es gibt eine Verbindung zwischen Bandenkriminalität und Radikalisierung bis hin zu gewalttätigem Extremismus. Das wird deutlich, wenn man sieht, an wen sich die Botschaften der Hassprediger Abu Hamza und Abdullah El-Faisal richten. Sie wenden sich gezielt an Personen aus diesen Milieus.
Was können Gangs ihren Mitgliedern bieten? Ein Gefühl der Zugehörigkeit, Bestätigung, Gruppenunterstützung und ein gestärktes Selbstwertgefühl. So rekrutieren sie neue Mitglieder. Nach demselben Prinzip funktionieren auch terroristische Organisationen. Sie bieten ihren Mitgliedern dieselben Vorteile. Mit der Zeit tauchen Adebolayo und Adebowale immer tiefer in die Welt des Extremismus und der radikalen Prediger ein. Adebolayo beginnt ein Studium an der University of Greenwich und bricht es ab. Er trifft auf Personen, die für die Radikalisierung anderer mutmaßlicher Terroristen verantwortlich sind. Omar Bakri Mohammed und Anjem Choudhary. Sie gehören der extremistischen Gruppe Al-Muajirun an. Adebolayo besucht ihre Treffen. Michael Adebolayo umgibt sich zunehmend mit radikalen Geistlichen, die eine verzerrte Version des Islam predigen. Das verstärkt seine extremistischen Tendenzen.
Einmal in Tuting sieht Michael Adebolayo einen betrunkenen Mann mit einem palästinensischen Schal. Er greift ihn an und erklärt später, dass der Mann seine Religion lächerlich gemacht habe. Die überwältigende Mehrheit der Muslime lehnt diese extremistische Rhetorik und die verdrehte Ideologie der Mörder ab. Adebolayo konvertiert zum Islam, doch sein Verständnis für die Religion wird von der extremistischen Gruppe Al-Muhajirun geprägt. Nach seiner Konversion nennt er sich Mujahid Abu Hamza, das bedeutet derjenige, der sich dem Dschihad widmet. Er nimmt an Protesten teil. Auf Fotos ist er als Anführer zu sehen. Er demonstriert und hält Reden. Schließlich entscheidet er sich, nach Kenia zu reisen, dem Tor zu Somalia. In Somalia herrscht weitgehend Gesetzlosigkeit und viele Gebiete werden von Al-Qaida-nahen Terroristen kontrolliert.
Während des Verhörs offenbarte Adebolayo, dass er als Soldat Allahs gehandelt habe. Wir saßen einfach nur da und warteten. Er war einfach der erste Soldat, den wir ins Visier nahmen. Als hätte Allah ihn ausgewählt. Als mir dieser Gedanke kam, überlegte ich, ob es möglich wäre, einen Menschen zu töten, indem man ihn überfährt. Als er die Straße überquerte, verlor ich fast die Kontrolle über mich. Ich beschleunigte, fuhr ihn an und prallte gegen einen Poller. Wir wollten unser Versprechen gegenüber Allah einlösen. Wir wollten nicht, dass er leidet. Ich sah, dass er noch lebte. Wir stiegen aus dem Auto und ich weiß nicht einmal, wann ich den ersten Schlag ausführte. Die humanste Methode ist es, die Kehle durchzuschneiden. Er mag mein Feind sein, aber er ist auch ein Mensch.
Deshalb habe ich auf den Hals gezielt und versucht, ihn zu enthaupten. Zitat Ende. Er beschreibt die grausame Tat auf eine ruhige und sachliche Weise, nahezu emotionslos. Als würde er sich von seinen eigenen Handlungen distanzieren. Alle Terroristen versuchen, ihre Opfer zu entmenschlichen. Diese Entmenschlichung ist wichtig, weil es schwerer ist, Personen zu verletzen, die man als Individuen betrachtet. Als Menschen mit Familien, Kindern, Freunden und ihrem eigenen Leben. Terroristen tun alles, um ihre Opfer nicht als Menschen zu sehen, sondern nur als das, wofür sie stehen.
Nach wochenlangen Untersuchungen wird festgestellt, dass Adebolayo und Adebowale verhandlungsfähig sind. Der Prozess beginnt im November 2013 am Old Bailey in London. Es ist einer der erschütterndsten Fälle in der britischen Kriminalgeschichte. Die Tat findet vor Zeugen statt, die Mörder sprechen mit den Augenzeugen und lassen sich dabei filmen. Es sind dramatische Szenen. Während des Prozesses stellen sich beide Männer als Soldaten dar. Sie sind sich keiner Schuld bewusst. Sie geben zu, einen Menschen getötet zu haben, doch ihrer Meinung nach haben sie lediglich einen Soldaten eliminiert, weil sie sich in einem Krieg befinden. Für sie ist es kein Mord, sondern ein Kriegsakt. Michael Adebolayo und Michael Adebowale bekennen sich des Mordes an Lee Rigby für nicht schuldig. Sie betrachten sich als Soldaten. Sie nutzen ihre Zeit vor Gericht, besonders Michael Adebolayo, um ihre Überzeugungen darzulegen, zu erklären, wer sie sind und ihre Tat rational zu begründen. Sie wissen, dass sie dabei auf Ablehnung stoßen.
3 Wochen lang hört das Gericht schockierende Zeugenaussagen über die Ereignisse in Woolwich. Vor dem Gerichtsgebäude versammeln sich rechtsextreme Gruppen, fordern die Wiedereinführung der Todesstrafe und skandieren rassistische Parolen. Am 19. Dezember verkünden die Geschworenen ihr einstimmiges Urteil. Adebolayo und Adebowale werden des Mordes an Lee Rigby für schuldig befunden. Adebolayo, der Anführer, erhält lebenslange Haft, ohne Möglichkeit auf Entlassung. Er wird im Gefängnis sterben. Adebowale erhält eine Mindeststrafe von 45 Jahren, ohne Aussicht auf Bewährung. Während des Prozesses verhalten sich beide relativ ruhig. Doch als 2 Monate später das Strafmaß verkündet wird, verlieren sie die Beherrschung. Richter Sweeney wirft ihnen vor, keine Soldaten Allahs zu sein. Vielmehr hätten sie mit ihren Taten den Islam verraten. Daraufhin beginnt Adebowale zu schreien.
Das sind Lügen!
Er ist völlig aufgebracht. Kurz darauf stimmt Adebolayo ein. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Sie müssen von 10 Justizvollzugsbeamten gebändigt werden. Schließlich werden sie aus dem Gerichtssaal entfernt.
Die Familie Rigby ist erleichtert über die Urteile. Die gesamte Nation ist über den Mord an Lee Rigby schockiert und verurteilt die Tat. Das Ziel der Mörder war es, Großbritannien zu spalten und Menschen gegeneinander aufzubringen. Doch dieser Plan ist gescheitert. Die Menschen halten zusammen und stellen sich gemeinsam gegen den Extremismus. Dennoch werden die schockierenden Ereignisse des 22. Mai 2013 für immer im Gedächtnis der Zeugen bleiben. Nach der Urteilsverkündung geschieht etwas Bemerkenswertes. Normalerweise verlassen die Familien der Opfer das Gericht in Autos. Doch Lee Rigbys Familie verlässt das Old Bailey zu Fuß.
Angeführt von Lees Stiefvater gehen sie die Straße entlang, biegen rechts ab und laufen in Richtung Themse. Als ob sie zeigen wollen, dass sie sich nach der Verurteilung der Mörder nicht fürchten, durch die Straßen Londons zu gehen. Als würden sie sagen, das hat uns nicht gebrochen. Wir haben keine Angst. Wir werden weiterhin am helllichten Tag durch London gehen und uns dabei sicher fühlen. Die Täter sind scheinbar ganz normale junge Männer, wie die Menschen, denen wir Tag für Tag auf der Straße begegnen. Und genau das macht sie so furchteinflößend. Diese Männer wurden gut erzogen. Und doch veränderten sie ihre Einstellung, ihren Geist und ihre Seele und wurden zu Mördern. Sie planten das Verbrechen, führten es aus und sind stolz darauf. Das war ein Podcast von Crime and Investigation, dem True Crime Sender im deutschen Fernsehen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir euch einen neuen Fall präsentieren. Natürlich freuen wir uns über Kommentare, Likes und Shares und großzügige 5-Sterne-Bewertungen in den Podcast-Apps. Am Ende bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf. Man weiß nie, wer da draußen wartet.